verfeiern. Wir haben im Rahmen dieser Serie, in der wir drinnen sind, in deiner Gegenwart, hat ja ganz viel mit Pfingsten zu tun, in deiner Gegenwart schon darüber geredet, Gott ist im Himmel und er kann tun, was er will. So gross ist er. Vor 2 Wochen, der Herr ist König. Er ist gekleidet in Herrlichkeit, gürtet mit Macht. Und die Psalmen, die habe ich ja ausgewählt, auch ganz bewusst, weil wenn wir Gottes Gegenwart suchen und die Psalmgebete vor ihm bewegen, dann passiert auch mit uns etwas. Unser Vertrauen wird gestärkt und hoffentlich auch eine neue Erwartung geweckt. Erwartung nach deinem Wirken, Herr. Wenn wir in diesem Jahr 100 Jahre Pfimi feiern, das ist ja nicht einfach Nostalgie. Schön war es gewesen. Und wir erzählen die alten Geschichten. Sondern wir wissen, Jesus, du bist noch nicht am Ziel. Jesus, du hast noch etwas vor in diesem Tal. Du hast noch etwas vor mit uns und durch uns. Ja, das wollen wir erwarten. Und in diesem Sinn ist Pfingsten für uns nicht ein mega besonderer Gottesdienst, weil wir glauben, jeden Tag ist Pfingsten. Gottes Geist ist ausgegossen in unser Leben. Aber es tut so gut, diesen Gottesdienst zu feiern, weil es uns fokussiert. Jesus, ohne dich geht nichts. Ohne deinen Geist geht nichts. Und ich glaube, wir haben alle diese Sehnsucht für uns. Herr, gieß neu deine Kraft aus. Und das soll der Gottesdienst und jeder Gottesdienst und unsere Zellen treffen und deine persönliche stille Zeit immer wieder prägen. Und gleichzeitig wissen wir, Gott ist souverän. Er handelt souverän, zu seiner Zeit, nach seinem Plan. Und wir denken, gerade im Pfingstereignis kommt das eigentlich auch ganz gut zum Ausdruck. Da ist nicht nur eine Sehnsucht und Erwartung von den Jüngern, sondern es steht auch für Gelassenheit. Jesus hat ihnen gesagt, wartet, bis ich handle. Und genau so haben sie es erlebt. Ja, heute, ihr seht schon, lang eingeblendet, der Psalm 127 ausgewählt. Wenn wir ihn jetzt zusammen lesen, merken wir, der ist uns gut bekannt. Und hier kommen genau die 3 Stichworte zum Ausdruck. Vertrauen, du kannst. Erwartung, Herr, wirk. Und gleichzeitig Gelassenheit. Lasst uns zusammen lesen. Und du darfst gerne deine Bibel aufschlagen und in deiner Übersetzung folgen. Aber dass wir zusammen lesen können, habe ich so eingeblendet. Und wir lesen doch miteinander. Psalm 127, die ersten 2 Verse. Wir lesen miteinander. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem von Salomo. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann hält der Wächter vergeblich Wache. Vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt, um dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen. Denn genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Ja, ist dir aufgefallen, zu welcher Gelegenheit das Lied, das Gebet gesungen worden ist? So eine Bemerkung am Anfang, ein Wallfahrtslied. Die Gläubigen von Israel waren aufgerufen, 3-mal im Jahr nach Jerusalem zu pilgern, zum Tempel, um dort ihre Opfer darzubringen. Zum Passafest, zum Pfingstfest und zum Laubhüttenfest. Und dann haben sie sich aufgemacht, natürlich nicht mit dem Auto und nicht im Zug, sondern zu Fuß in der grössten Hitze. Der Aufstieg auf das judäische Bergland. Und wenn wir uns das so vorstellen, seit Stunden, vielleicht seit Tagen unterwegs. Und dann, egal von welcher Richtung du kommst, irgendeinmal tut sich der Blick auf und du siehst die Stadt und den mit Gold verzierten Tempel. Und wenn wir uns das vorstellen, die meisten von diesen Pilgern sind wahrscheinlich in irgendwelchen einfachen Dörfern gewohnt, vielleicht auch sogar Nomaden in Zelt. Und dann dieser Anblick, diese herrliche Stadt, die Grösse und Pracht von diesen Bauten. Ich bin sicher, die Pilger haben immer wieder von Neuem, auch wenn sie es dreimal im Jahr erlebt haben, immer wieder von Neuem gestaunet, als sie über die Kuppe gekommen sind und die Stadt vor sich gesehen haben. Und vielleicht beim Staunen der Gedanke durch den Kopf, was für ein grosser Bauherr muss der ein Bauer sein, der so prächtig zustande bringt. Was für ein Reichtum und für eine Macht muss er haben. Und wenn man die befestigten Mauern und Türme gesehen hat, vielleicht der Gedanke, wer könnte in der Lage sein, diese Stadt zu erobern und einzunehmen. Und das Lied, das sie am Singen sind, reisst sie aus diesen Gedanken. Wir lesen vom Salomo, dass er die ersten 20 Jahre von seiner Regentschaft mit Bauen beschäftigt war. Zuerst der Tempel, nachher sein Palast und nachher eben die Verteidigungsanlage rings um Jerusalem herum. Er, der besser weiss als alle, was es braucht, die Gebäude zu erstellen. Und er, der mit seiner ganzen Weisheit die Verteidigungsanlage konzipiert hat, er haltet fest, nein, nicht Menschen, nicht unser Geschick, nicht die Erfahrung der Bauleute, nicht die Gewissenhaftigkeit der Wächter, ohne den Herr, ohne unseren Gott, ist alle Mühe vergeblich. Das singen die Pilger. Und sie sind ja weder Bauherren noch Wächter, sondern wahrscheinlich einfache Bauern. Und wegen dem wechselt hier auch gerade die Anrede. Vers 2. Vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt, um dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen. Plötzlich geht es um sie selber, ganz persönlich. Und damit geht es um uns. Wir können ganz allgemein sagen, das Gebet erinnert uns daran, unsere Anstrengungen aufzubauen, unsere Anstrengungen zu bewahren, unsere Anstrengungen uns zu versorgen, ohne Gottes wirkende Gnade ist alles umschüss. Das ist das Wort, das hier dreimal kommt. Vergeblich ist es. Nicht unsere Karriere, die wir bauen. Nicht Beziehungen, die wir bauen. Nicht unsere Pläne für die Zukunft. Nicht unsere Vorsätze, wenn wir uns verändern wollen. Oder geistlich wachsen. Nicht einmal die Entwicklung der Gemeinde. Ist unser Geschick. Sonst ist der Herr, der baut. Ohne Gottes wirkende Gnade ist alle Mühe umsonst. Ich glaube, wir spüren, wie aktuell die Warnung, was ja in erster Linie jetzt mal ist, eine Warnung für unser Leben ist. Weil das bedeutet, so wie ich es hier formuliert habe, auch das Steigern von unseren Anstrengungen, das ist doch unsere normale Reaktion. Wenn es irgendwie niemand nicht durchgeht, wenn es irgendjemand der Aufbau nicht funktioniert, was machen wir? Ja, wir steigern unsere Anstrengungen. Das bringt nicht den ersehnten Erfolg. Vielleicht gehen wir den Gedanken noch einmal zurück zu diesen Pilgern, wie sie unterwegs sind. Ich wäre nicht überrascht, wenn der ein oder andere, im Geheimen natürlich, den Gedanken gehabt hat, eigentlich habe ich gar keine Zeit für die Reise. Wir sind doch schon für das Passafest. Nicht einmal 2 Monate ist es her, wo wir das ganze Ding gemacht haben. Ich habe so viel zu tun auf dem Feld. Ich kann mir das gar nicht leisten. Und die eine oder andere Mutter hat gedacht, und die ganze Packerei jedes Mal. Das Picknick und für das Kind zu denken, dass sie ihr Zahnbürstchen und ihr Blüstierchen dabei haben. Und dabei bin ich doch mit dem Haushalt überhaupt nicht nachher. Und dann auch das Reisen ja ständig. Und gell, die Preise in Jerusalem. Ja, Angebot und Nachfrage, ich bin sicher, das hat schon vor 3000 Jahren ähnlich funktioniert wie heute. Und wenn das ganze Land auf ein Fest an gleichen Ort kommt, kannst du dir ja vorstellen, was so ein Hamburger dann gekostet hat. Und der Bangblick in Geldbeutel. Eigentlich haben wir doch einen Geiss wollen kaufen. Kurz, die Reise können wir uns gar nicht leisten. Und das kommt uns vielleicht auch irgendwie bekannt vor. Dass wir das Gefühl haben, ich kann mir das gar nicht leisten. Ich habe ja keine Zeit, ich habe ja keine Energie. Ja, eigentlich hatte ich gerade Abschlussprüfung. Und ich kann mir das gar nicht leisten. Ich muss doch lernen. Und vielleicht denkst du, ich kann mir das gar nicht leisten. Ich muss doch arbeiten. Ich muss mehr arbeiten. Weil es funktioniert ja nicht genug. Es kommt ja nicht genug rein. Und dann haben wir keine Energie und keine Zeit, um in die Gegenwart Gottes hineinzugehen. Wir sind so gestresst, kommen gar nicht zur Ruhe. Es reicht einfach nicht. Lass uns hören, was das Wort Gottes hier ist. Als Einladung, aber auch als Warnung uns zuruft. In Sprüche 10, 22 steht, der Segen des Herrn macht reich. Und für uns, in der heutigen Zeit, geht es ja nicht einfach um mehr Geld. Sondern es geht um das, ich sage es mal ganz allgemein, um das Gelingen, das Gott möchte schenken möchte. Eben in unseren Beziehungen, in unserer Familie, in unserem Leben. Der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Was für eine Botschaft. Nehmen wir uns das zu Herzen. Weil Gott möchte uns bewahren vor dem Stress, der hier beschrieben ist. Ohne das Segen Gottes hat unser Bauen langfristig keinen Bestand. Egal, ob es um Karriere oder um unsere Lebensvision, eine Freundschaft, die du startest, egal, um was es geht, es hat keinen Bestand, wenn der Herr das Haus nicht baut. Unser Wachen. Aber wie wachen wir als Eltern doch für unseren Kind? Weil sie bewahren von allem. Also wir wachen über unsere Gesundheit, beachten das und das und verzichten auf das und essen nur das, was ich gar nicht Lust hat. Unser Wachen über unsere Gesundheit, es hat keinen Bestand. Und unser Mühe kann letztlich den Ertrag nicht vergrößern. Sei es in materieller Hinsicht, aber glauben wir, auch in geistlicher Hinsicht. Ja, okay. Aber was jetzt? Wenn man so eine Aussage im Raum hat, muss man sich irgendwie überlegen, ja was denn? Wenn nicht Steiger von unserer Anstrengung die Lösung ist, was denn? Ich lese doch noch einmal Vers 2. Vergeblich ist es, dass ihr früh aufsteht und euch dann erst spät wieder hinsetzt. Denn um dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen. Denn genauso viel gibt der Herr den seinen, wörtlich, seinen Geliebten im Schlaf. Tönt das wie eine Drohung? Oder ist es eine Aufforderung zur Resignation? Das bringt ja eh alles nichts. Mir dünkt es nicht. Es ist doch nicht nur eine Warnung, sondern gleichzeitig eine Einladung. Wir spüren hier etwas anderes. Ich weiß nicht, ob du auch diesen Eindruck hast. dass wir uns als Gesellschaft so zu einer Burnout-Gesellschaft entwickeln. Und da gibt es natürlich viele Faktoren, die mit reinspielen. Das Tempo von unserem Leben und. Aber eins fällt mir auf, wenn wir all die wohlmeinenden Tipps lesen. Schau zu dir selber. Tu dir etwas Gutes. Lass dich nicht vereinnahmen. Und. Das hat schon etwas. Und es ist auch gut gemeint. Aber es gibt doch immer Gründe, warum ich nicht loslassen kann. Das sind doch Sachzwänge. Und meistens verbunden mit Angst. Wenn ich loslasse, dann zerbricht es. Genau das ist das Problem. Genau das ist der Teufelskreis, wo man sich drin befindet. Ich kann eben nicht loslassen. Geht ja nicht. Und wir spüren, dass das Wort Gottes hier auch vom Loslassen redet, aber auf eine andere Art und Weise. Ich würde sagen, es geht mehr um, nicht um Loslassen, sondern um Überlassen. Überlass mehr. Nicht einfach los, und es zerbricht halt. Pech gehabt, sondern überlass mir, ich übernehme es und ich trage es. Das ist echte Hilfe. Die Pilger auf dem Weg nach Jerusalem, sie haben den Tempel zum Ziel. Der Ort von Begegnung mit Gott. Und ich habe es gesagt, wörtlich steht hier, sein Geliebter gibt er es im Schlaf. Sie kommen als seine Geliebten. Dort, in seiner Gegenwart, ladet der Herr sie ein, überlass mir, ich sorge für dich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, im Vertrauen zu überlassen, das ist gar nicht einfach. Das ist nicht nur nicht einfach, es ist sogar brutal schwierig. Aber vielleicht müssen wir uns daran erinnern, mit welchem Auftrag Gott sein Volk in das versprochene Land Kanaan hineingeführt hat. Er hat ihnen dort gesagt, wenn ihr in das Land hineinkommt, dann sollt ihr 6 Jahre arbeiten. Und im 7. Jahr sollt ihr und das Land einen Sabbat feiern. Ja, was bedeutet denn das? Das bedeutet, sie sollen nicht ackern, sie sollen nicht säen, sie sollen ernten, was das Land gerade von sich selber hergibt. Und jeder, der sich fragt, ja, wie soll das denn gehen? Wer kann sich das denn leisten? Ein Jahr lang nichts ernten. Gott sagt, und ich versorge euch. Ich werde im 6. Jahr so eine reiche Ernte schenken. Das reicht für das 7. Jahr. Ein gewaltiges Bild. Eine Einladung, die aus dem Schaffenskreis, wo wir manchmal fast nicht rauskommen, rausruft. Und gleichzeitig merke ich, das ist auch eine Bewahrung von immer mehr wollen. Und heute würde man sagen, auch ökologisch gesehen, wow, das ist die Botschaft für die Welt eigentlich. Wir immer von Ausbeutung von den Ressourcen reden und so weiter. Aber Gott hat das ganz anders geordnet, ganz am Anfang. Vertrauen statt mehr Anstrengung. Zu dem ladet Gott uns ein. Wagen wir das? Vielleicht schauen wir zuerst in den wichtigsten Bereich von unserem ganzen Leben hinein. Wir alle werden mal vor Gott stehen und ihm Rechenschaft müssen ablegen. Für unser ganzes Leben. Für alles, was wir gesagt haben, wie wir es gesagt haben, was wir gedacht haben, was wir da haben. Und wenn wir uns das vorstellen, spüren wir ja, wow, mit meinem Leben, ich kann vor Gott unmöglich bestehen. Und bevor dass wir in das sinnlose Unterfangen und Kreislauf hineinkommen, halt sich mehr anstrengen. Wir müssen daran erinnern, dass das Evangelium mit einer Einladung anfängt. überlass mir. Ich mache dich gerecht. Jesus ist am Kreuz auf Golgatha gestorben, für unsere Schuld. Und er übernimmt das alles auf sich, um uns gerecht zu machen. Und wenn du das nie für dich in Anspruch genommen hast, wäre heute die Gelegenheit dazu, die Hand, die Jesus dir entgegenstreckt, zu ergreifen, zum Kreuz zu kommen und zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Im Wissen, ich könnte mich noch so stark anstrengen. Es wird nie länger. Wir können nichts beitragen. Auch unsere Hingabe, auch unser Dienst, auch unser Gehorsam ist nicht umgerecht zu werden, sondern es ist erste Reaktion darauf, weil er uns gerecht gemacht hat. Wollen wir ihm dienen, wollen wir ihm gehorchen, wollen wir unser ganzes Leben Jesus hinlegen. Und wir sind ja ganz viele zusammen, die genau diesen Vertrauensschritt gemacht haben. Können wir nicht diese Erfahrung aus unserem geistlichen Leben übertragen auf unser natürliches Leben und sagen, ich vertraue dir, ich überlasse dir. Und das bedeutet ja keineswegs, dass wir jetzt keine Finger mehr krümmen. Und uns irgendwie ein schattiges Plätzchen suchen, um unsere Füße hochzulagern. Falls jemand von uns auf die Idee gekommen ist, ah, im Schlaf, super, ich schlafe so gerne. Müssen wir vielleicht noch einmal nachlesen. Hier steht nicht, weil er baut und behütet und versorgt, ist es um sonst unsere Finger zu krümmen. Sondern es steht, es ist um sonst ohne ihn zu bauen. Wir wollen für unser Leben und für das Reich Gottes Verantwortung übernehmen. Wir wollen es einsetzen nach Kraft, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber unser Vertrauen soll auf Gott gerichtet sein. Und nicht auf unser Geschick, auf unsere Fähigkeit, auf unsere Kraft. Und ich glaube, das ist unsere tägliche Herausforderung. Die gesunde Mitte zu finden. So zu schaffen, so zu unterwegs sein, dass wir ganz auf Gott vertrauen. Und gleichzeitig so auf Gott vertrauen, dass wir ohne Furcht und Sorgen in unserem Leben unterwegs sein können. Das ist der Mittelweg. Und wie soll das gehen? Ja, wir feiern heute Pfingsten. Und lasst uns erinnern, was Pfingsten ist. Hier kommt das Prinzip vom Wirken Gottes eigentlich wunderbar zum Ausdruck. Die Jünger waren auf eine Art belastet durch einen übergrossen Auftrag. Weil Jesus ihnen gesagt hat, geht zu allen Völkern von dieser Welt und macht sie zu meinen Jüngern. Puh, wie soll das gehen? Sie hatten keinen Plan gehabt. Und vor allem haben sie selber überhaupt keine Ressourcen gehabt. Sie sind ja voller Angst und Scheu und überhaupt die Verfolgung gefürchtet. Sie waren belastet mit diesem grossen Auftrag. Und gleichzeitig hat Jesus sie von A bis Z entlastet. Entlastet. Er hat gesagt, wartet. Wartet, wenn der Heilige Geist auf euch herkommt. Wenn er euch erfüllt mit seiner Kraft. Wenn er euch ausrüstet. Dann werdet ihr fähig sein, meine Zeugen zu sein. Aber wie wäre es für nichts gewesen, wenn sie probiert hätten, aus eigener Kraft, okay, Jesus hat gesagt, gut, wo fangen wir an? Wir fangen Jerusalem an. Aber die sind auch gegen uns. Sie hat gewartet, sie war gehorsam gewesen und erlebt, wie der Heilige Geist auf sie gefallen ist. Und jedes Mal, wenn ich das lese, packt es mich in meinem Innersten. Weil die Angst ist in einem Moment weg gewesen. Und sie sind raus auf die Straße. Und sie haben eine Ausrüstung gehabt, wo sie keine Sekunde damit gerechnet haben. Sie haben die Sprache können reden von all diesen Ausländern, die dort auf Jerusalem zu diesem Fest gekommen sind. Und haben in einer Freimütigkeit von Jesus geredet. Dass Menschen zusammengeströmt sind. In den Augen nicht können trauen. Nicht können einordnen, gefragt haben, was läuft hier ab? Und Petrus, erfüllt von dem Heiligen Geist, ihnen erklärt hat, was sie tun können. Und die Gemeinde ist dort entstanden. Ist das nicht wunderbar? Und das ist die Botschaft der Apostelgeschichte. Dass an jedem Ort einfach das Wirken vom Heiligen Geist vorausgegangen ist und ermöglicht hat, dass etwas entstanden ist. Und wir, wollen wir es nicht immer wieder neu ausstrecken und sagen, Jesus, wo der Herr das Haus nicht baut, ist die Arbeit umsonst. Komm du neu mit deiner Erfüllung. Und so als Nebenmerkung, das ist ja nicht bequem und easy gewesen, das wissen wir auch. Leidenschaft, die der Heilige Geist weckt, schafft immer auch Leiden. Sie sind ins Gefängnis geworfen worden, sie sind verhört worden, sie sind verfolgt worden. Stephanos ist gesteinigt worden. Paulus sagt, eigentlich quasi über meine Kräfte habe ich mich eingesetzt und geschafft. Und gleichzeitig sagt er, und nicht das, nicht mein Einsatz, nicht das war der Schlüssel gewesen. Er sagt, nicht der, der pflanzt, nicht der, der begießt, sondern es ist Gott, der das Wachstum gibt. Wo der Herr das Haus nicht baut. Und ich möchte uns fragen, sind wir belastet durch Aufgaben, die dich und deine Kraft überfordert? Du bist hier heute Morgen eingeladen, Entlastung zu erleben. Wir wollen mit bestem Wissen und Gewissen Jesus nachfolgen. Wir wollen für ihn leben. Wir wollen sein Reich bauen. Wir wollen einander dienen. Aber entlastet im Vertrauen auf Gott und nicht auf unsere Kraft und unser Geschick. Auch wir als Gemeinde. Vielleicht ringst du um Familienangehörige. Um eigene Kinder, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Und es belastet dich. Ja, es soll uns, ja nicht kalt lassen. Aber wir haben es nicht in der Hand. In deinem Dienst, wo du vielleicht fast keine Frucht siehst. Mit Menschen, die seit Jahren unterwegs bist. Ich kenne solche Gedanken. Was bringt es dir? Was kann ich noch tun? Wir wollen nicht zerbrechen, wir wollen nicht gleichgültig werden, sondern wir wollen tun, was die Pilger tun. Sie haben doch nach dem weiten Weg, den sie sich auf sich genommen haben, sie sind doch nicht vor dem Tempel bleiben stehen und haben gefangen, ah, jetzt sind wir da, schön. Sondern sie sind doch innen. Sie sind doch innen und haben die Gegenwart Gottes gesucht, haben ihre Opfer dargebracht und die Begegnung mit ihrem Gott erlebt. Und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also, gell, wenn da ganz Israel zusammenströmt mit ihrem Opfertier, das muss ja ein Lärm gewesen sein und ein Gedräng und es muss gestunken haben. Und dann bist du in Schlange gewesen und hast gewartet und hast gewusst, oh, das geht noch Stunden. Und dann haben sich die noch dafür gedrängt und über die hast du dich noch aufgeregt und so hast du Gott begegnen. Aber wir haben es so viel besser. Also ich möchte keine Sekunde tauschen mit damals. Wir haben es so viel besser. Das Wort Gottes sagt zu uns, als Gotteskind bist du eingeladen, vor den Thron Gottes zu kommen. Seine Gegenwart zu suchen. Das dürfen wir erwarten. Das dürfen wir ganz mutig in Anspruch nehmen. Ich möchte es mal so sagen, die Einladung, Entlastung zu erfahren, die ist ganz eng verbunden mit der Einladung, seine Gegenwart zu suchen. Die Entlastung hat irgendwie etwas damit zu tun, dass wir in seiner Gegenwart sie uns aufhalten, etwas erleben, ich weiß nicht genau, und vielleicht sind wir da ein bisschen unbeholfen. Was soll ich denn in seiner Gegenwart? Wie geht das überhaupt? Ich weiss doch gar nicht, was beten. Und ja, wirklich etwas spüren, tue ich ja auch nicht. Steht das im Zentrum? Ist nicht vielleicht die wichtigere
Ja, vielleicht die allerwichtigste Frage überhaupt. Herr, wo baust du?
Ich habe ein Zitat gefunden, das mich wirklich bewegt hat. Otto von Bismarck hat mal in einer Reichstagsrede gesagt. Und das ist zu seiner Zeit eine der mächtigsten und einflussreichsten Personen gewesen. Der erste Reichskanzler im Deutschen Reich, 1871. Und er sagt Folgendes: Der Staatsmann kann nie selber etwas schaffen. Er kann nur abwarten und lauschen, bis er den Schritt Gottes durch die Ereignisse hallen hört und dann vorzuspringen und den Zipfel seines Mantels zu fassen. Das ist alles.
Und ich habe gedacht, also wenn das so ein einflussreicher Mann, einer, der einfach eine Verfügung unterschreiben muss und dann passiert es, wenn der das sagt, wie ist das mit uns normallos? Genau gleich. Genau gleich. Wir können selber nichts schaffen. Wir können nur abwarten, hören, wo ist Gott am Wirken und dann vorspringen und uns dort anhängen. Wie geht das? Wie erkenne ich, wo Gott baut? Ich muss sagen, die Frage bringt mich echt in Verlegenheit. Da könnt ihr in Kleingruppen darüber austauschen. Ich vermute, es gibt hier kein Rezept, wo man einfach 5 Punkte muss abarbeiten muss. Ich kann die Frage nicht pauschal beantworten. Aber eins weiss ich, es hat etwas mit unserem Thema zu tun. In seiner Gegenwart sein. Es geht um Beziehung. Es geht um Gemeinschaft. Es geht um irgendwie Zeit mit unserem Gott zu verbringen. Und ich habe oft erlebt, gar nicht spektakulär, dass Gott mir gesagt hat, was tun. Und erst im Nachhinein habe ich gemerkt, wie er mich geführt hat. Eins weiss ich, es geht nicht auf Kopfdruck. Sondern es braucht die Zeit in seiner Gegenwart. Hören wir doch einmal mehr auf die Einladung, die Jesus uns zuruft. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an. Es wird euch aufgetan. Matthäus 7,7. Das ist die Einladung von unserem Gott. Ja, was wir immer wieder sagen, und vielleicht Gelegenheit wieder mal darauf hinzuweisen, eine Möglichkeit wäre die persönliche Gottesdienstvertiefung, die wir dazu einladen, betend den Bibeltext noch einmal durchzunehmen vom Sonntag und einfach zu erwarten, Gott, jetzt habe ich das gehört. Ich bin da gesessen mit einem offenen Herz und jetzt konkretisiere es. Jetzt hilfst du mir zu zeigen, was das bedeutet. In seiner Gegenwart. Ein ganz entscheidender Hinweis gibt uns ein Bibeltext. Das war unser Tandem. Es ist fast ein bisschen wehmütig, wenn ich das zeige. Ich musste recht suchen, dass ich noch ein Foto finde. Wunderschöne Oldtimer. Als wir Frutigen kamen, haben wir gemerkt, die Übersetzung ist zu gross, um die Steigungen raufzukommen. Und die Bremsen sind zu schwach, um wieder runterzukommen. So haben wir es leider verkaufen. Vom Tandem ist es super. Man kommt schnell vorwärts und man kann die ganze Zeit miteinander reden. Aber was hat das mit unserem Thema zu tun? Ganz einfach. Das Tandem hat auch ein Problem. Beide wollen eigentlich vorne hocken. Weil der vorne kann steuern und der hinten sein ganzer Beitrag ist. Und mir ist das Tandem in Sinn gekommen, weil eigentlich in allen Bereichen von unserem Leben wir doch so unterwegs sind. Ist es nicht so? Wir sind gerne vorne. Wir steuern gern. Und wir suchen jemanden, der hinten dran Schub gibt. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann hält der Wächter vergeblich Wache. Wer hockt vorne? Ist es nicht der Herr? Wie oft, bin da ganz ehrlich, wie oft gehe ich ins Gebet, suche der Herr, suche sein Segen, greif du ein, wirk du. Er soll nämlich segnen, was ich tue. Hast du das auch schon erlebt? Beobachtest du das auch in deinem Leben? Dass es ganz oft unsere Motivation ist, Herr, segne du, was ich tue. Aber weißt du was? Er hockt vorne. Er steuert. Und unsere Aufgabe ist, hinzuhocken und mitzuhelfen, nach bestem Wissen, Gewissen und Kraft mitzutrampen, dass das, was Gott abhält, sich verwirklichen kann. Ich möchte uns als Gemeinde einladen, suchen wir die Gegenwart Gottes, weil wir erkennen, was er tut. Ich glaube, das ist so entscheidend. Auch wenn du den Wunsch in dir hast, Herr, fülle mich neu mit deinem Heiligen Geist. Ja, ich habe gemerkt, das ist auch nicht so einfach, das Gebet. Weil wir wollen doch gebraucht werden. Wir wollen sehen, dass unser Dienst etwas bringt und so weiter. Da ist ganz viel vom Ersten da drin, noch in diesem Gebet. Und es fängt anders an. Herr, ich suche deine Gegenwart. Ich möchte erkennen, was du tust. Ich möchte uns einladen, dass wir genau mit diesem Gebet jetzt einfach einen Moment vor Jesus verbringen. Eine Zeit vor Hingabe. Eine Zeit, wo wir sagen, Jesus, ja, du vorne, du weißt den Weg und ich hinge. Und ich möchte mithelfen mit dem, was du mir anvertraut hast in meinem Leben. An Ressourcen, an Kraft, an Begabung. Das kann vorwärts gehen. Können wir aufstehen miteinander? Lade uns ein, die Sehnsucht, die wir haben nach unserem Gott, nach seinem Wirken, solo umzukehren. Herr, nicht einfach segnen, was ich tue. Ich möchte erkennen, was du tust. Wenn die Musik schon fein davon spielen, möchte ich dich einladen, dass du einfach ganz persönlich, du für dich, betest und dein Leben Jesus hinlegst. Mit einem offenen Geist, mit hörenden Ohren, inneren Ohren, die sich ausrichten und sagen, Herr, was bist du am tun in meinem Leben? Und vielleicht merkst du in diesem Moment, ich bin blockiert. Weil bei diesem Anstrengungsding innen, dann braucht es etwas vorher, die Entlastung. Wenn du Jesus das hinlegst, ihn um Hilfe bittest, zu vertrauen und loszulassen, und Jesus hineinlässt, seinem Geliebten, geht es im Schlaf. Und vielleicht merkst du, das kann jetzt gar nicht in diesem Moment. Dann darfst du gerne hingehen zum Gebetsteam und einfach Gebet in Anspruch nehmen, dass jemand mithilft, für dich zu beten. Dass jemand für dich einsteht, einen Vertrauensschritt zu tun. Ich darf gerne schon ein bisschen spielen. Und wir sind einfach jetzt einen Moment vor Jesus.